ARD.
Der UN-Sicherheitsrat hat mit großer Mehrheit in New York einen Gaza-Friedensplan beschlossen. US-Präsident Trump will F-35-Kampfjets an Saudi-Arabien verkaufen. Erneut gab es russische Angriffe auf die ostukrainische Region Kharkiv. Und eine Gruppe von 17 Südafrikanern sitzt seit Wochen im ukrainischen Donbass fest. Hallo, ich bin Michael Hafke. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Dienstag, den 18. November um 7.30 Uhr. Es kommt wieder Bewegung in den Krieg im Gazastreifen. In New York hat der UN-Sicherheitsrat mit einer Resolution den Gaza-Friedensplan von US-Präsident Trump unterstützt. Unter anderem soll eine dauerhafte Waffenruhe von einer Truppe internationaler Soldaten abgesichert werden. Der US-Präsident ist begeistert und auch UN-Generalsekretär Guterres zeigt sich optimistisch. Die Zustimmung erfolgte dann auch mit einer großen Mehrheit. 13 der 15 Mitgliedsländer stimmten mit Ja bei 2 Enthaltungen. Das, obwohl es im Vorfeld lange Zeit so aussah, als ob die Resolution scheitern würde. Russland brachte sogar einen eigenen Entwurf ein, der dann nicht zur Abstimmung kam. Eindrücke von der gestrigen Versammlung kommen von Martin Ganselmeier aus New York.
Bis zuletzt war unsicher, ob die Resolution nicht doch durch ein Veto von Russland oder China scheitern würde. In der vergangenen Woche hatte Russland einen Gegenentwurf zum amerikanischen Textvorschlag verbreitet. Kurz vor der Abstimmung warnte der amerikanische UN-Botschafter Mike Waltz mit einem eindringlichen Appell vor einem Scheitern der Resolution und einem Ende des fragilen Waffenstillstands in Gaza.
A vote against this resolution is a vote to return to war.
Ein Votum gegen diese Resolution ist ein Votum für die Rückkehr zum Krieg. Die Zeit ist nicht auf der Seite des Friedens. Dies ist nicht die Zeit für endlose Debatten. Die Uhr tickt wie eine Zeitbombe.
The clock is ticking like a time bomb.
Dann, im Anschluss an die mit Spannung erwartete Abstimmung, verkündete der UN-Botschafter Sierra Leones, der in diesem Monat den Sicherheitsrat leitet, das Ergebnis.
The result of the voting is as follows. 13 votes in favor. 0 votes against, 2 abstentions.
13 Ja-Stimmen, keine Gegenstimme und 2 Enthaltungen. Die beiden Enthaltungen kamen von Russland und China. Unter dem Eindruck der breiten Unterstützung des Friedensplans von US-Präsident Donald Trump durch mehrere arabische Staaten und die palästinensische Autonomiebehörde verzichteten die beiden Vetomächte trotz großer Bedenken auf ein Nein. Im Saal herrschte große Erleichterung. Immer wieder waren in den vergangenen 2 Jahren Resolutionsentwürfe zu Gaza im mächtigsten Gremium der UN gescheitert, meist am Veto der USA, das Israel schützen wollte. Diesmal zeigte sich der UN-Sicherheitsrat handlungsfähig. Die von den USA eingebrachte Resolution sichert nun die weiteren Schritte hin zu einem Wiederaufbau in Gaza völkerrechtlich ab. Und zwar auf Basis von Trumps 20-Punkte-Plan, der im Anhang der völkerrechtlich bindenden Resolution veröffentlicht wurde. Die Resolution sieht unter anderem eine Truppe aus internationalen Soldaten zur Stabilisierung der Waffenruhe vor. Außerdem die Bildung einer Übergangsregierung, die sich um den Wiederaufbau von Gaza kümmert, bis eine reformierte palästinensische Autonomiebehörde übernehmen kann. Auch ein möglicher künftiger Palästinenserstaat wird erwähnt. Dass dies wenig konkret formuliert wurde, stieß auf heftige Kritik von Russland und China. Die UN-Botschafter beider Staaten kritisierten, dass die Zwei-Staaten-Lösung nicht eindeutig verankert wird und dass es keinen klaren Zeitplan für eine Machtübernahme der palästinensischen Autonomiebehörde gibt.
Lob kommt auch von der palästinensischen Autonomiebehörde. Deren 90-jähriger Chef Abbas geht sogar noch einen Schritt weiter und fordert die sofortige Umsetzung der Resolution und stellt sich damit auch gegen die rivalisierende Terrororganisation Hamas. Die Autonomiebehörde befürwortet nämlich nicht nur einen schnellen Wiederaufbau im zerstörten Gazastreifen, sondern auch das Ziel einer Zwei-Staaten-Lösung. Ein Plan, der von der Hamas immer schon strikt abgelehnt wurde. Ob jetzt allerdings der Palästinenser-Präsident an einer zukünftigen Regierung beteiligt wird, bleibt weiter offen. Und der US-Präsident triumphiert nicht nur beim UN-Sicherheitsrat, sondern er will auch den Verkauf von F-35-Kampfjets an Saudi-Arabien genehmigen und das trotz israelischer Bedenken. Israel ist bisher das einzige Land im Nahen Osten, das über die Kampfflugzeuge aus US-Produktion verfügt. Laut Trump ist der Golfstaat ein großartiger Verbündeter und heute empfängt er dann auch den saudischen Kronprinzen zu Verhandlungen im Weißen Haus. Hintergrund ist Trumps Ziel, dass Saudi-Arabien seine Beziehungen zu Israel normalisiert. Und letztlich wird es auch darum gehen, ein Abkommen für eine zivile nukleare Zusammenarbeit zu beschließen. Saudi-Arabien will unbedingt auf US-Technologien zurückgreifen und betont dabei, dass das Land nicht nach Atomwaffen strebt. Im Krieg in der Ukraine gehen dagegen die Kämpfe weiter. Erst in der Nacht ist bei einem russischen Raketenangriff in der ostukrainischen Region Kharkiv ein Mensch getötet und mindestens 9 weitere verletzt worden. Das erklärte der örtliche Gouverneur. Ja, und was machen eigentlich Südafrikaner in der Ostukraine? Seit einigen Wochen sitzt eine Gruppe von 17 Südafrikanern im Donbass fest. Russland soll sie angeworben haben unter dem Vorwand gut bezahlter Sicherheitsjobs. Und jetzt finden sie sich im Kriegsgebiet wieder. Was genau es damit auf sich hat, aus Johannesburg berichtet Stefan Überbach.
Wer hat die Männer angeworben? Was wurde ihnen versprochen? Und wie sind sie in die Ukraine gekommen? Auch 2 Wochen nach dem Hilferuf der mutmaßlichen Söldner gibt es mehr Fragen als Antworten. Viel deutet inzwischen darauf hin, dass die Männer nach Russland geflogen sind, um dort eine Art Bodyguard-Training zu absolvieren, dann aber im umkämpften Donbass an die Front geschickt wurden. Für die Ukraine ist das ein klarer Fall von illegaler Rekrutierung. Der ukrainische Botschafter in Südafrika, Oleksandr Scherba, sagte der Nachrichtenagentur AFP,
They have been recruited. In violation of South African law.
Sie wurden unter Verletzung des südafrikanischen Rechts angeworben, was meiner Meinung nach etwas ist, worüber Südafrikas Regierung mit der russischen Seite sprechen sollte. Und übrigens, wenn es stimmt, dass einige südafrikanische Politiker daran beteiligt waren, macht das die gesamte Situation noch heikler.
It makes the whole situation even more precarious.
Damit spielt der ukrainische Diplomat auf aktuelle Medienberichte an, wonach die MK-Partei von Ex-Staatspräsident Jacob Zuma in die Anwerbung der 17 jungen Südafrikaner verwickelt sein könnte. Zuma persönlich soll in einem Brief an die russische Regierung darum gebeten haben, die Männer aus dem Kriegsgebiet zurückzuholen, was von der MK-Partei bisher aber nicht bestätigt wurde. Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa hat inzwischen eine offizielle Untersuchung angeordnet, denn Söldnereinsätze für fremde Armeen sind streng verboten. Der Fall ist aber auch außenpolitisch brisant. Sollten sich südafrikanische Kämpfer tatsächlich an der Seite von Russlands Invasionstruppen am Angriffskrieg gegen die Ukraine beteiligt haben, würde das Südafrikas Glaubwürdigkeit als neutraler Vermittler beschädigen, sagt der Politikanalyst Letun Toba von der Universität Free State.
The impact is large, not just on the two countries.
Die Folgen wären erheblich, nicht nur bilateral, sondern auch für die globale Position Südafrikas, das traditionell seine Blockfreiheit betont. Wenn jetzt der Eindruck entsteht, dass junge Südafrikaner in diesen Krieg hineingezogen werden, sieht es so aus, als unterstütze man eine bestimmte Seite. Das würde das Gewicht Südafrikas in internationalen Fragen erheblich schwächen, etwa im Nahostkonflikt, ein gefährlicher Präzedenzfall für das Land.
Ja, und dann kam es auch noch zu einer Explosion an einer wichtigen Bahnstrecke in Polen, und zwar in Richtung Ukraine. Die polnische Regierung spricht von Sabotage und einem Akt terroristischer Natur. Auch wenn sich der polnische Regierungschef zunächst nicht zu den Drahtziehern geäußert hat, wirft Polen jedoch Russland vor, hinter mehreren Sabotageakten zu stecken. Und Moskau streitet dies ab. Und das war Krieg und Terror. Mein Name ist Michael Hafke. Vielen Dank fürs Zuhören.